Eines der Hauptprobleme, die wir in der Jüngerschaft haben, ist eigentlich ein falsches Verständnis, wie man zu Jesus kommt. Da wird gesagt, also wenn du dein Leben Jesus übergeben willst, dann schließen die anderen alle die Augen und du darfst hier ganz zaghaft hier deinen Finger heben. Das lesen wir nirgends in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament. Also wenn ich schon so was Ähnliches mache, dann läuft es bei mir so: Bitte macht alle die Augen auf und schaut, wer heute sein Leben wirklich Jesus übergibt. Also nicht im Geheimen. Und Jesus und auch die Jünger, und im Neuen Testament lesen wir nirgends davon, dass man die Leute bekehren sollte. Wir sagen, ja, wir bringen sie zum Glauben. Das alles steht eigentlich überhaupt nicht im Neuen Testament drin. Denn die Bibel sagt, es kommt niemand zu Jesus, außer der Vater ziehe ihn. Und das ist der Geist Gottes, der schon die Menschen zieht zu Jesus. Und vorher sagte Matthäus 28, 18, zitierte er, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt also, ein richtiger Gläubiger ist einer, der Jesus Christus nachfolgt. Und was sind die anderen? Ganz einfach, keine richtigen Gläubigen. Wir sollen also Nachfolger machen zu Jesus. Und ich habe festgestellt, wenn ich im Land rumkomme und dann Leute treffe, die vielleicht vor 20 Jahren mal einen Jüngerschaftskurs bei mir gemacht haben und die haben jetzt vielleicht sogar ein eigenes Werk, eine Gemeinde oder was auch immer oder stehen fest im Glauben, dann haben die gesagt, Willi, du wirst es nicht glauben, aber du bist schuld, dass ich heute im Glauben stehe. Und dann frage ich, warum? Dann sagen sie, weil du sehr tief den Grund gelegt hast, weil du immer gesagt hast, keine Oberflächlichkeiten, sondern sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also ganz klar Jesus nachfolgen. Darum geht's. Und darum muss ich heute Abend mit Grundlagen anfangen, die ihr vielleicht in- oder auswendig kennenlernt. Aber wenn Leute oberflächlich ihr Leben Jesus übergeben, dann hat es keine Tragkraft und sie bringen keine Frucht. Aber je klarer und im positiven Sinne radikaler ich mein Leben Jesus gebe, umso besser komme ich durch. Der Anfang ist entscheidend. Eine klare Geburt. Etwas, das jeder Einzelne erlebt haben muss. Er muss Jesus begegnen. Jemand, dem Jesus nicht begegnet ist, Entschuldigung, der ist nicht richtig gläubig. Weil der, der Jesus erfahren hat, er wird von Jesus auch innerlich verändert. Das Alte Testament sagt schon, dass Gott seine Gebote in unser Herz schreiben will und dass er uns ein neues Herz gibt. Und die Frage ist, die wir uns jetzt stellen müssen, wenn ihr das alles mit Ja beantwortet, ist es gut? Dann gibt es einfach weiter die Leute, die ihr jüngert. Die Frage ist wirklich, ist das Gesetz Gottes in deinem Herzen? Und bist du innerlich ein ganz neuer Mensch geworden nach dieser Lebensübergabe an Jesus? Manche denken, Jesus muss froh sein, wenn ich ihm nachfolge. Umgekehrt. Es ist wichtig, dass wir das schätzen. Und deswegen sagt auch Jesus, wenn er predigt, kommt her zu mir. In Matthäus 11, das ist ja eine ganz bekannte Stelle, die bestimmt viele schon auswendig kennen. Da sagt er aber, Vers 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wenn ich Jünger sein will, zu wem muss ich? Nicht zum Pastor, nicht zu anderen Gläubigen, sondern ich muss mich direkt an Jesus Christus wenden. Genau, das ist mein Ansprechpartner. Das wollte Gott auch schon im Alten Testament. Er sagt, ich will euer Gott und Vater sein. Ihr seid meine Kinder, ihr sollt mein Volk sein. Und durch Jesus Christus dürfen wir Gott den allmächtigen Vater nennen. Also kommt her zu mir. Das ist die Aufforderung, dass wir direkt Verbindung mit Jesus aufnehmen. Und es ist nicht so, wie wir es jetzt, feiern wir ja 500 Jahre Luther, wo die Leute unwahrscheinlich viele Lasten zu tragen hatten, die armen Leute, die glauben sollten eigentlich, denen wurden immer mehr Lasten aufgeladen, auch finanzielle Lasten, sondern Jesus sagt, nein, wer zu mir kommt, der wird befreit. Dem nehme ich seine Last ab, aber nur, wenn du ihm gibst. Und deswegen ist bei der Lebensübergabe es sehr, sehr wichtig, dass wir auch eine Lebensbereinigung machen. Ein richtiger Jünger Jesu, der bereinigt sein altes Leben und sein Lebensstil verändert sich total, radikal. Es ist schon eine halbe Ewigkeit her, dass Jesus mich geangelt hat, mich gerufen hat, und es war ziemlich schwierig, weil ich ziemlich widerspenstig war. Gott sei Dank war meine Frau nicht so stur wie ich und ich bin ihr nachgefolgt und so ging sie mir den Weg vor zu Jesus. Diese Lebensübergabe vor ein paar hundert Leute nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, heute nehme ich Jesus in mein Leben auf oder heute darf Jesus mein Leben bestimmen. Und ich habe gefragt, ja, wer sagt mir jetzt, dass ich gläubig bin, bloß weil ich davor gegangen bin? Wer sagt mir das? Ich merke ja gar nichts. Ich war ziemlich skeptisch. Und ich hatte recht. Zu dieser Zeit hatte ich zwar eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, aber er hat mich noch nicht übernommen. Der Paulus sagte mal, du musst von Jesus ergriffen werden. Zack, er schnappt sich dich. Darf er dich schnappen? Und sagen, hey, ab heute bestimme ich dein Leben. Ein richtiger Jesus, Nachfolger, ein Jünger Jesu, der folgt dem Meister nach. Und Jesus sagt, wo es lang geht, okay. Viele Gläubige, die sagen, na ja, okay, früher hatte ich diese und jene Hilfe, durchs Leben zu kommen. Jetzt nehme ich halt Jesus als Hilfsmittel, besser durchs Leben zu kommen. Jetzt kann ich ja beten um dies und das und da wird Jesus benutzt wie ein Automat. Ne? Gebet oben rein, Gebetserhörung wird gezogen. Ne? So funktioniert das nicht. Sondern der richtige Jünger Jesu, der weiß, Jesus bestimmt mein Leben. Und der Prozess, in dem wir drin sind, und das ist oft ein langer Prozess, ist der, bis er alle Bereiche meines Lebens bestimmen darf. Meinen Körper darf er bestimmen, meine seelische Bereiche, all meine Bedürfnisse darf er bestimmen. Aber er verspricht, wenn du mir nachfolgst, wirst du immer freier. Übrigens, wie viele bedrückte Christen sehen wir? Wie viele bedrückte Gläubigen? Viel zu viel. Aber ich habe festgestellt, je näher ich Jesus bin, umso freier werde ich, umso fröhlicher werde ich, umso gelassener werde ich. Wow. Und selbst durch große Schwierigkeiten trägt er durch. Okay, mir ist nicht jeden Tag zur Freude oder so. Da gibt es auch schwere Stunden, aber er geht mit mir durch. Also, es ist mir ganz arg wichtig, dass wir einen klaren Anfang machen. Und dass wir wirklich unseren Bankrott erklären und sagen, ich brauche Jesus, ohne ihn kann ich nicht leben. Und er darf mein Leben bestimmen. Und deswegen sagt Jesus, ich warte auf die, die erkennen, dass sie schuldig sind, dass sie Sünder sind, dass sie Vergebung brauchen. Ich warte auf die Schwachen, auf die Kranken, eigentlich aber auch auf die gehorsamen Menschen, nämlich die das tun, was ich sage. Jesus ist aber nicht so, dass er uns etwas aufzwingt, sondern ich habe festgestellt, also an dem Abend, wo ich zum Glauben kam, kam übernatürlich eine Kraft und eine Freude auf mich und ich wurde von jetzt auf nachher beim Autofahrer ein anderer Mensch. Ich habe Auto gefahren und zack, innerlich war ich ein anderer Mensch. Dann wusste ich sofort, jetzt bin ich gläubig. Und zwar von jetzt auf nachher wurde ich gläubig, ich musste nichts tun. Und die Freude, die hielt 3 Tage, schade. Hätte länger halten können. Aber es war so begeistert, dass innerhalb einer Woche wusste der ganze Ort, dass ich gläubig wurde in Jesus. Hatte viele Kumpels überall. War fast in jedem Verein, den es gab. Und die alle hörten von Jesus. Und ich habe wirklich alle meine Freunde verloren. So. Und Bekannte, so um 20 Stück, habe ich alle verloren. Weil ich war viel zu extrem für die. Wir haben gesagt, jetzt ist er durchgeknallt. Aber im Laufe der Zeit haben sie gemerkt, dass ich immer noch dran bin. Dass ich in den ganzen Jahren dran bin, von innen heraus verändert. Versteht ihr, ich hatte früher keine Lust, in die Kirche zu gehen. Ich hatte keine Lust, Bibel zu lesen. Wozu sollte ich auch, oder? Ich hatte keine Lust zu beten. Wozu sollte ich das auch? Das war alles nur Zwang. Das war religiös. Christlich religiös. Bei uns von der evangelischen Kirche her. Aber in dem Moment, als Jesus in mir war und er mich bestimmt hat, da wollte ich plötzlich zur Kirche, so was Komisches. Ich wollte die Bibel lesen. Ich wollte, dass mein Leben verändert wird. Das war in mir, versteht ihr? Nicht von außen. Religion macht Druck von außen. Aber Evangelium befreit von innen. Und das ist der richtige Jünger Jesu, der ist befreit, befreit. Und dann geht's voran. Und so ist es ganz arg wichtig, dass der Jünger Jesu weiß, dass er mit dem alten, früheren Leben und Lebensstil aufgehört hat. Das hat schon der Johannes der Täufer gepredigt, nämlich die Umkehr und Vergebung der Sünden. Oder wie Jesus Paulus begegnet ist in Apostelgeschichte 22, 16. Da hat er erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist an Jesus und wie der Ananias ihm begegnet ist. Und da lesen wir, sagt dieser Ananias, und nun, was zögerst du, steh auf, ruf seinen Namen an, und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Wer hat schon mal erlebt, dass Menschen ihr Leben Jesus übergeben haben? Wer hat das schon mal erlebt? Darf ich mal sehen, Handzeichen? Ja, okay. Doch einige haben es erlebt. Aha. Habt ihr schon mal erlebt bei dieser Annahme, dass jemand laut den Namen Jesus angerufen hat? Wer hat das erlebt? Keiner, ich auch nicht. So weit sind wir weg von der Schrift. Steht übrigens auch im Römerbrief. Wer seinen Namen anruft, der wird gerettet werden. Aha, aha, das ist also nichts Heimliches, sondern rufe seinen Namen an. Steh auf, rufe seinen Namen an. Und vielleicht, wenn unsere Beziehung zu Jesus schwach geworden ist, vielleicht beginnst du mal wieder laut seinen Namen anzurufen. Jesus, ich brauche dich, bin am Ende. Ich rufe dich an, komm rein in mein Leben. Und dann heißt, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Die biblische Taufe, da habt ihr eine gute Lehre, die ist dazu da, damit wir ein für alle Mal bei der Taufe unser altes Leben in den Tod Jesu geben und somit alle Sünden, die wir bisher getan haben. Als ich mich taufen ließ, da war ich, wie alt war ich denn da? Muss mal nachrechnen. ich denke, ich war so 32 rum, als ich mich taufen ließ in Berlin im Wannsee. Da habe ich mein altes Leben, die alle Sünden der 32 Jahre, die sind ersäuft worden im Wannsee. Vielleicht schwimmt er noch, der alte Willi da oben, aber das ist mir egal. Ich habe ihn los, versteht ihr? In den Tod. Ja, aber wir haben doch gehört, wir sollen auch unsere Sünden bekennen. Das stimmt. Das sagt Jesus und das sagt auch der Johannes. Welche Sünden müssen bekannt werden? Die Sünden, die uns noch plagen, wo wir merken, wir sind noch nicht frei. Okay? Ja, ich bin getauft, alles ist paletti. Du weißt genau, was paletti ist und was nicht. Okay? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch einander die Sünden bekennen. Das war bei mir uns auch so, noch auch Jahre später, immer wieder. Dinge, die wir nicht unter die Füße bekommen, die müssen wir vor Gott und vor Menschen bekennen. Der erste Johannes 1, das können wir nachher lesen, da heißt es, dass wir die Sünden bekennen sollen. Oder Jakobus 5, 16, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander. Also das ist ganz, ganz arg wichtig. Vor allen Dingen die heiklen Sünden. Das sind oft auch die sexuellen Sünden, die uns Mühe, Not machen und die sehr peinlich sind, aber die uns auch immer plagen, gedanklich, oder? Vor allen Dingen das, was wir heute im Internet oder im Fernseher oder so an Bildern, unreinen Bildern aufnehmen, die kriegen wir nicht mehr richtig los. Wenn wir dann Jesus suchen, dann kommt dir echt als Mann vielleicht eine nackte Frau in Sinn oder was anderes, was du halt angeschaut hast. Und Leute, da müsst ihr wirklich, die Sachen müssen in den Tod. Dranbleiben, bis wir den Sieg haben. Auf jeden Fall. Weil das hindert dich, dass du Autorität bekommst wie die ersten Christen. Das hindert dich, Jesus zu nahen, auch zum Beispiel Prophetisches zu empfangen. Wenn die Festplatte nicht sauber ist, kann kein neues gutes Programm rauf. Und deswegen sage ich, das ist wichtig. Eigentlich sollte man in den ersten Wochen und Monaten, wenn man zu Jesus kommt, das ganze Leben aufarbeiten. Und zwar so gründlich, wie es nur geht, was Flüche anbetrifft oder Belastungen und so weiter. Und das sollten wir wieder tun. Weil die Leute, die das tun, die stehen nachher im Glauben. Und die Leute, die das oberflächlich tun, das kann sein, die fallen nach 10, 15, 20 Jahren wieder vom Glauben ab. Das erlebe ich. Gott sei Dank nicht viel, aber bei Einzelnen. Weil sie nie richtig gegründet waren in Jesus Christus. Und von daher ist also die Taufe elementar wichtig, auch zur Vergebung der Sünden. Auch dieses Bekenntnis in der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Ich gehöre jetzt Jesus Christus. Ich war ein Sünder. Ich habe es nötig, dass das Blut Jesu mich reinwäscht von aller Schuld. Das ist wichtig, dieses offene Zeugnis auch. Und dann, dass wir eben auch im Zweiergespräch, die Männer zu den Männern, die Frauen zu den Frauen, unsere Sünden bekennen, bis wir wirklich den Sieg darüber haben. Diese Grundlagen sind deswegen wichtig, wenn ihr als Jünger wieder andere zu Jünger macht. Es ist schlimm, dass heute sehr wenig Gemeinden diese Aufarbeitung des alten Lebens gründlich machen. Die sagen, Hauptsache hier, unsere Gemeinde hat 100, 200 Jugendlichen oder so. Wir erleben es auch teilweise bei unserer alten Gemeinde und es ist alles schön. Aber ich kann mich nicht freuen, wenn die nicht richtig ihr Leben aufarbeiten. Denn die Sünden holen sie wieder heim. Wir waren unterwegs mit Pastoren und die haben dann gesagt, das ist unglaublich. Unsere besten Mitarbeiter standen im Lobpreis und zack, von heute auf nachher ist die Ehe kaputt. Das kann doch nicht sein. Sind doch 10, 15 Jahre mit Jesus gegangen, haben im Lobpreis gedient. Und ich sage euch, die alten Sünden holen die Leute heim und kommen auf sie zurück. Jetzt wird es mir selber warm, das ist ein gutes Zeichen. Und das ist also diese Erfahrung, dass wenn die Leute hier gründlich Schluss machen mit dem alten Leben und keine, wir sagen, Leichen im Keller haben, dann kommen sie gut durch. Und das ist für mich bei der Jüngerschaft ganz, ganz arg wichtig. In Apostelgeschichte 19 können wir lesen etwas ganz Wichtiges, 18 bis 20. Da heißt es, Paulus hat gewirkt, der Name Jesu wurde hochgelobt. Und dann Vers 18. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen, waren eine Menge Geld. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Es kamen viele von denen, die gläubig geworden und bekannten und verkündigten, was sie getan haben. Nächste Frage. Wie viele Leute, die neu zum Glauben kamen, hier in die Gemeinde und die sich taufen haben lassen, wie viele Leute haben gesagt, hey, das war mein Leben früher. So habe ich früher gelebt. Das waren die Sünden, ich meine nicht in die Details, aber ungefähr. Nun aber verändere ich mein Leben. Wie oft habt ihr das erlebt? Ich habe es ein paar Mal erlebt, einmal in Pensacola. Und ich habe die Auswirkungen erlebt. Und ich erzähle live, was ich gesehen habe mit meinen Augen dort. Wir waren dort in der Gemeinde vielleicht 2000 Leute oder so und da war Taufe. Und dann hatten die also zwei Täufer, nicht nur einen. Da war ein Taufbecken, also groß zum Untertauchen. Und die Kerls waren so zwischen 1,90 Meter und so doppelt so breit wie ich vielleicht. Also wirklich die reinsten Bären da oben. Da denke ich, yay, haben die keine andere Taufe. Okay, gut. Warum brauchen die solche Leute zum Taufen? Da kam vielleicht eine kleine Frau oder ein Mann kam da her und hat gesagt, ja, ich bin wieder vom Glauben abgefallen. Hier habe ich Movies angeschaut oder dies oder jenes, wieder Alkoholfrauen oder was sie alles erzählt haben. Öffentlich haben die das gesagt vor uns alle. Und ich will mich jetzt taufen lassen zum Zeichen, dass Jesus ganz mein Leben gehört. Und die stiegen in das Taufwasser. Und dann habe ich etwas gesehen, was ich so noch nie gesehen habe. Diese zwei großen Männer waren nicht in der Lage, die kleine Frau zu halten. Es war wie Tausende von Volt durch die durch sind. Es war unwahrscheinlich, aber nicht nur einmal. Und die kam kaum unter das Wasser, so kräftig war die Gegenwart Gottes dort. Und die haben die kaum mehr aus dem Wasser rausgekriegt. Ja, das ist wirklich der alte Mensch, fast richtig ertrunken. Und Mann, das war gewaltig. Und es war dieses Zeugnis. Und es war die Gegenwart Gottes. Gut, da waren viele Backslider, wie man sagt, ne, die wieder zum Glauben kamen. Das war der Himmel, das war göttliche Energie. Warum? Weil die Leute gesagt haben, wie oder was. Ich war so traurig über Leute. Ich weiß noch, da war eine junge Frau da, die war bei mir am Tisch gesessen und hat die hat die Mutter aus der Psychiatrie rausgeholt, weil die wollte sich immer umbringen, die junge Frau. Das war, saß sie bei mir am Tisch und sagte, hey, du kannst mich mir sagen, was du willst über Jesus, ich werde mich auf jeden Fall töten. Und ich habe gesagt, und ich werde das auf jeden Fall nicht erlauben. Du wirst dich nicht töten können. Auch in der Psychiatrie nicht. Ich sag dir's. Das erlaube ich nicht. Hab die Autorität darüber. Auf jeden Fall war es dann so, sie war in der Psychiatrie und wir haben fest für sie gebetet. Und eines Tages, vielleicht noch einer starken Woche nach dieser Begegnung, plötzlich war die normal. Die Ärzte wussten gar nicht mehr, was sie machen sollten mit der Frau. Dann haben sie nach einem Tag haben sie sie entlassen. Die ist bis heute völlig geheilt. Das war vielleicht vor 25 Jahren. Völlig geheilt. Aber ich habe nie ihr Zeugnis gehört, was Jesus Großes an ihr getan hat. Das hat mich traurig gemacht. Versteht ihr? Normalerweise müsste er sagen, hey, du, das war ich. Da steckte ich in der Psychiatrie, wollte mir so oft das Leben nehmen und Jesus hat mich sofort geheilt. Und das ein echter Jünger Jesu, der sagt, das war ich und das bin ich heute. Und das, ich muss euch sagen, meine Mutter ist leider in den letzten paar Jahren sehr, sehr dement geworden. Wusste auch nicht mehr genau, wo sie war. Mich hat sie immer erkannt, weil ich eine besondere Rolle wohl in ihrem Leben gespielt habe. Und was sie auch noch wusste von mir, ja, du warst ein ganz böser Bub. Und sie, ist klar, es hat sie nie vergessen, dass sie über 20 Jahre für mich gebetet hat. 25 Jahre, bis ich endlich reif war. 25 Jahre für mich gebetet, dass ich zum Glauben kam. Deswegen, sie bekommt sicher, hat sie bestimmt Freude jetzt oben beim Herrn, was doch noch aus diesen bösen Buben geworden ist. Ne? Und deswegen, manche, die waren schon immer fromm, die waren schon immer so brav. Also ich weiß nicht, könnte ich nicht sagen von mir. Versteht ihr? Wir müssen ehrlich werden. Wir müssen ganz ehrlich werden. Vielleicht haben wir hier fromm gespielt nach außen, aber je ehrlicher das wir werden, umso glaubhafter werden wir. Und umso mehr bekommt Jesus die Ehre, was er aus uns gemacht hat. Ja, da bin ich sehr stolz auf Jesus, was er aus mir gemacht hat und was er noch machen wird. Versteht ihr? Und deswegen war ich halt nicht der Brave. Als meine Schulkameraden erfuhren, dass ich gläubig war, denen hat es schwerer Schlag getroffen. Weil ich war immer einer der Schlimmsten, bin fast aus der Schule rausgeflogen. Damals hat man 3 Einträge bekommen, das war noch streng. Bei 3 Einträgen bist du von der Schule geflogen, nicht wie heute. Und ich weiß noch, einmal, ich hatte schon, zweimal hatte ich einen Eintrag. Ich weiß auch noch genau, warum. Einer hat mich geärgert und ich war schon ziemlich kräftig damals und wir hatten so Sportmatratzen und er hat mich geärgert und ich hatte die Sportmatratze genommen und hat einen anderen umgehauen. Und da kam die Lehrerin vorbei und dann war ich dran. Okay, auf jeden Fall, eine Geschichte muss ich euch erzählen. Der Pfarrer eines bestimmten Ortes kam in ein bestimmtes Haus, weil da war ein Konfirmand und da hat man die Gespräche. Und der Werner, ein Schulkamerad von mir, das war der Vater vom Konfirmand. Und die kommen so ins Gespräch und der Pfarrer war tiefgläubig, geisterfüllt, ein Freund von mir. Und irgendwie kamen sie auf mich zum Sprechen. Wie die da drauf kommen, weiß ich heute noch nicht. Auf jeden Fall, sagt der Werner, also Herr Pfarrer, mit dem Glaube habe ich nichts am Hut. Aber was Gott mit dem Willi getan hat, das kann ich nicht glauben. Das heißt, die wussten, wie Gott mich verändert hat. Und das ist das Größte, versteht ihr? Und ein echter Jünger, der wird wirklich von Jesus verändert. Mehr und mehr in sein Ebenbild. Und deswegen ist es wichtig, aufzuräumen mit allem. Sie bekannten und verkündigten, was sie getan haben. Sie waren nicht die Engelein mit zwei Flügelein. Nee, nee. Sie waren, was sie waren. Okay? Ein guter Jünger ist ehrlich, was er war und was Jesus aus ihm gemacht hat. Und gibt Gott die Ehre. Und das nächste ist, dass sie auch öffentlich zu dieser Okkultismus, zur Zauberei und so weiter gestanden sind und dass sie die Bücher zusammengebracht haben und verbrannt haben. Das ist wichtig, dass man ausräumt. Ich weiß noch, wir waren bei Freunden und die waren hoch im Okkultismus drin und sind aber jetzt ganz frei geworden. Und als ich in das Haus reinkam, wertvolle Gegenstände, Bilder, die hatten, ein Bild hat, glaube ich, so um die 30.000 Euro Wert gehabt, aber war okkult. Und ich sagte so, jetzt seid ihr echt entschieden, wir haben sie auch getauft in einem eigenen Swimmingpool, jetzt seid ihr echt entschieden, jetzt wird euch der Geist Gottes zeigen, dass ihr euer Haus selber reinigt, denn die hatten immer noch Belästigung mit Dämonen und allem möglichen Zeug da. Dann sage ich, ja, das wundert mich nicht. Die fühlen sich noch bei euch ziemlich wohl. Fragt mal, was ihr machen sollt. Tja, und dann wurde eines nach dem anderen rausgeräumt. Wir haben einen ganzen Sack voll okkulte Briefe verbrannt und so. Hier, der Grill hat schon explodiert. War gut, und jetzt war noch dieses Ding. Ah, oh, was machen wir mit diesem Ding? Ja, sage ich, ich muss selber wissen. Ja, dann kam es vom Wohnzimmer in Garage und ich weiß nicht, was mit dem Ding geworden ist. Auf jeden Fall war es irgendwann weg. Ich habe mit dem früheren Kumpel habe ich Rauschgift verbrannt. Ja, da gibt's da also, hat gesagt, guck Willi, das ist ein schwarzer Afghane hier. Der ist besonders wertvoll. Und den haben wir dann Rauchopfer gebracht. Das waren so für 5.000 Euro Rauchopfer. Waren weg. Das weiß ich auch, wie Rauschgift riecht, ein bisschen. Ne? Ja. Oder seine ganzen Okkulten, damals waren das noch Platten. Ne? Da haben wir ein Riesenfeuer gemacht in der Nacht. Aber der ganze Kunststoff, dann war das ganze Tal bei uns, da war eingeschwefelt. Und, oh nein. Und diese Wolke, die wollte sich nicht verziehen. Ne? Denn dann war schon Polizei in der Nähe. Also solche Sachen haben wir gemacht. Müsst ihr nicht nachmachen, aber das Ding muss vernichtet werden. Die Sachen müssen vernichtet werden. All diese okkulten Dinge. Und geht mal beten durch euren Bücherschrank, durch eure CDs, durch eure, was ihr halt habt an Medien, ne? Was man halt heute so hat. Und lasst alles, reinigt alles. Dann ist es gut. Und egal, wie viel Wert es hat, so breitet sich das Wort durch die Kraft des Herrn aus und wurde mächtig. Also diese Aufarbeitung des Lebens ist wichtig. Und zum Schluss noch das, was Matthias auch sagte. Jesus hat seine Jünger selber persönlich berufen. Er hat selber die Jünger berufen. Und das, denke ich, ist auch heute noch der Fall. Ich weiß ganz genau, dass er mich berufen hat. Weißt du das auch, dass er dich berufen hat, ihm nachzufolgen? Wir gehen zum Schluss in Lukas 5. Und diese Berufung, die ist eben nicht human abgelaufen, nicht so, wie wir das so uns vorstellen. Jesus sagt nicht bitte, bitte oder auch, es wäre halt so schön, wenn du mir nachfolgen würdest, sondern als erstes war es so, dass Jesus sich dem Simon Petrus durch ein Wunder offenbart, dieses Fischwunder. Ihr wisst, am helllichten Tag haben sie viele, viele Fische gefangen und dadurch hat er so einen Schreck bekommen und hat gesagt dann in Lukas 5, 8, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Vers 10 sagt dann Jesus, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Boah, okay, war nicht so viel Zeit, ha? Nicht mal Abschiedsparty. Der Petrus hat nicht mal seine Frau gefragt, er war nämlich verheiratet, wenn er eine Schwiegermutter hatte, ne? Ist Jesus nachgefolgt. Nachher hat es nun seine Frau wohl auch mitgekriegt und auch die Schwiegermutter, ne? Wie die das geschafft haben, die Bibel sagt nichts, aber es war auf jeden Fall so. Aber später, als der Petrus unterwegs war im apostolischen Dienst, da sagt der Paulus, dass er seine Frau mitgenommen hat. Hm? Genau, also so mache ich es auch. In diesem Dienst, dass man einfach die Angehörigen mitnimmt. Aber zunächst war eine klare Sache. Oder später bei Berufung des Levis, Vers 27, da sitzt der Levi am Zoll und Jesus sagt, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf, folgte ihm nach. Wow. Also ihr seht, die Bibel ist hier viel radikaler. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann ist es gut, Ja zu sagen. Ganz klar, klare Sache zu machen. Und ihr versteht, die Jünger, die waren nicht reif. Petrus hatte ihn verleugnet, die anderen waren auch nicht immer so gut drauf, ne? Die wollten Feuer vom Himmel fallen lassen, über Samaria und alles Mögliche. Aber Jesus kam mit ihnen klar. Aber es gab auch schon damals Entscheidungen, die waren sehr, sehr schlecht. Und die steht in Matthäus 19. Da kommt also ein junger Mann zu ihm und hat gefragt im Vers 16, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Und dann sagt er, ja, ich bin nicht gut. Er verweist auf den Vater, Jesus verweist auf den Vater, denn gut ist nur einer, der Ewige. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt, ich mache das alles. Das alles habe ich gehalten. Und dann sagt Jesus, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm und folge mir nach. Da hatten wir vielleicht schon lange Angst gehabt, ich überhaupt, weil ich hatte kaum unser Haus im Rohbau, da kam ich zum Glauben an Jesus. Und ich wusste um diese Stelle, da dachte ich, oh mein, vielleicht kommt es auch noch auf mich zu, dass Jesus zu mir sagt, verkaufe alles, was du hast. Gerade habe ich noch das Haus, ich habe noch Schulden drauf, aber ich soll alles verkaufen. Und er hat mich ein paar Mal gefragt, bist du bereit? Und als ich mich dann durchgerungen habe, also gut, Herr, ich bin bereit, dann sagt er, jetzt darfst du behalten. Und es ist aber auch zum Segen geworden, wie man weiß. Diese ganzen Jahre wäre falsch gewesen, es zu verkaufen, weil jetzt ist schuldenfrei und natürlich hilft es uns jetzt im Alter, auch von den Finanzen und so weiter. Aber wichtig ist, dass wir nicht an irgendetwas festhalten. Ich gebe noch ein Beispiel aus der Türkei. Wir waren in Ankara und wir haben dort in Ankara das Flüchtlingslager besucht. Dort gibt es viel arabisch sprechende Flüchtlinge. Und die werden aber nicht so versorgt wie in Deutschland, sondern sie müssen kommen, gucken, wo sie irgendwo unterkommen und sie müssen auch gucken, wie sie irgendwo was zu essen bekommen. Jetzt gibt es aber dort in Alt-Ankara zum Beispiel viele verlassene, halb zerfallene Häuser und dort leben die Flüchtlinge. Und dort mitten in diesem Zentrum ist dann auch ein Freund von uns tätig, die sich um diese Flüchtlinge kümmern, ihnen helfen und so weiter. Teilweise auch, dass sie was herstellen können, wieder verkaufen können und so weiter. Und dort habe ich einen Ägypter getroffen. Der war so zwischen 50 und 60. Wir haben uns dann unterhalten da. Auf Englisch war das. Und er sagt, ja, er kommt von Ägypten. Und er sagt, ja, Jesus hat Mächtiges in Ägypten getan, seinen Geist ausgegossen. Früher haben wir Ägypter immer nur vom Westen und von überall, Almosenempfänger waren wir. Und Gott hat gesagt, hey, das hört jetzt auf. Ihr investiert jetzt, ihr geht, ihr gebt jetzt. Und dann sagt er, er war Diplom-Ingenieur. Super Stellung, gut verdient. Natürlich Familie, Kinder sind schon groß, Frau. Und Gott sagt, hey, er dachte, er käme vielleicht nach Deutschland. Gott hat gesagt, nichts Deutschland, du gehst zu den Türken. Und dort gibt es so viele Arabisch Sprechende. Und denen hilfst du, jetzt ist er da. Hat alles aufgegeben. Na, sage ich, von was lebst? Na ja, da gibt es keine großen Missionen, die uns schützen. Vielleicht ein paar Freunde oder so. Da lebt er jetzt und arbeitet. Aber wir haben uns gleich gut verstanden und wir haben auch für ihn gebetet. Haben ihm natürlich auch, das gehört sich, etwas da lassen können, weil wir gehen immer nicht mit leeren Taschen, sondern wenn der Herr uns etwas gibt im Johannesdienst, geben wir es immer weiter. Und so konnten wir ihn auch segnen finanziell und konnten ihn segnen durch Gebet. Und dann war mir, hey, komm, leg mir doch die Hände auf, bete du für mich. Er legt mir die Hände auf. Ich denke, ich bin fast auf dem elektrischen Stuhl, Leute. Da war so eine Kraft des Geistes. Durch alle Arme, Beine, überall die Kraft des Heiligen Geistes. Wow. Versteht ihr? Das heißt, verkaufe alles. Sind wir bereit? Versteht ihr? Gott wollte ja schon, dass wir unser Zentrum abgeben, aber wir wollten es noch ein bisschen behalten. Tja, jetzt hat er es so gemacht, dass wir es ganz losgeworden sind. Aber wir waren noch nie so freier. Wir sind total frei. Total frei jetzt. Wenn du mal alles hergibst, was dir lieb ist, bist du total frei. Sein Jünger und der Jünger kann dann dorthin gehen, wo Jesus will. Und manchmal, da kann ich jetzt nicht so viel dafür erzählen, vielleicht Matthias, gerne mal was. Wir kommen in Gegenden, wo es ziemlich gefährlich ist. Bei unserem letzten Einsatz hätte sein können, dass ich jetzt im türkischen Gefängnis sitze. Das Risiko. Aber wenn Jesus sagt, geh doch hin, dann muss ich dorthin. Dann gehe ich dorthin. Dann gehe ich gern dorthin. Und wir sehen, Gott ist groß, ich bin wieder da. Bis zum nächsten Mal. Versteht ihr? Immer dort, wo Jesus uns hinsendet, geht der Jünger hin. Aber wir müssen lernen zu hören. Und deswegen, ein Jünger hat zwei offene Ohren und hört, was der Meister sagt. Es gibt auch einen Bibelvers. Er öffnet dir die Ohren. Darum ist es so wichtig, ich habe auch überlegt, soll ich am Sonntag über den Willen Gottes predigen, weiß noch nicht. Weil es ist so wichtig, dass du weißt, was dein Meister sagt, was Jesus sagt. Die ganze Welt ist im Argen. Und du kannst nicht überall Gutes tun, sonst gehst du kaputt. Du musst wissen, was will Jesus von mir? Und er hat jedem einen gewissen Auftrag gegeben. Ihr könnt wahrscheinlich das nicht tun, wozu Gott mich sendet. Und ich kann das nicht tun, wahrscheinlich, wozu Gott dich hinsendet. Du hast Gaben und er wird dir sagen, was du tun sollst. Aber eines ist schon klar, was du sollst. Du sollst gehen. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist schon klar. Er hat schon, das braucht er nicht nochmal sagen. Das ist schon klar. Und den Willen von Jesus tun, dann kommst du durch. Ob ich überlebe oder nicht überlebe, irgendwann sterbe ich ja trotzdem. Ne? Das ist in seiner Hand. Ich hatte Visionen. Gott hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du ganz bereit bist, alles zu geben. Und das ist gut. Und seitdem geht es mir so, so gut. Also wer mal wirklich, es war ein langer Prozess, denke ich, aber mach so. Und heute ist das Wichtigste für mich in meinem Leben. Ich will Gottes hundertprozentigen Willen für mein Leben erkennen und ich will die Gnade und Kraft, das hundertprozentig zu tun, was er von mir will. Und ehrlich gesagt, es wird immer entspannter und es macht Freude, wenn man merkt, der Herr tut's. Vielleicht habe ich euch heute Abend nicht viel Neues gesagt, aber vielleicht war auch was drunter, wo ihr übernehmen könnt für euer Leben. Also, der Jünger folgt Jesus nach. Wo ich bin, sagt mal Jesus, soll auch mein Jünger sein. Darum geht's. Und wenn er dabei ist, okay, dann wird es schon gut gehen. Ne? Entsprechend dem, was er vorgesehen hat. Und ihr werdet merken, ihr werdet viel Frucht bringen. So nebenher. Jetzt allmählich, ich höre so viele Dinge, die vor vielen Jahren waren und ich staune nur, was Jesus alles gemacht hat. Hatte ich keine Ahnung davon. So wird es auch bei dir sein. Also, habt keine Angst. Macht Schluss mit dem alten Leben. Radikal alles ausräumen. Keine Leiche mehr im Keller. Alles clean vor ihm. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er wird dann reden. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? Geliebter Herr Jesus, ich bin dir ja so dankbar, dass du mich gerufen hast, dir nachzufolgen. Und dass du mein stures Herz und sturen Kopf und Eigenwillen und alles, ja, letztlich doch überwunden hast. Ich weiß, ich werde in Ewigkeit dich loben und preisen für das, was du getan hast. Und vielleicht geht es dem einen und anderen auch so. Wir waren es nicht wert, dass du für uns gestorben bist. Und nun wollen wir dir ganz nachfolgen. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen hier im Raum zeigst, was er tun soll, wie sein Leben nochmals gereinigt wird, wie er sich neu auf den Weg macht und was du vorhast für jeden Einzelnen. Heiliger Geist, wirke du heute Nacht durch Träume, durch Visionen, durch Reden. Öffne du beide Ohren, dass jedes hier im Raum hört, wie ein Jünger hört. Und schreibe du neu dein göttliches Gesetz in unsere Herzen. Und dass wir dir auch ähnlicher werden. In allem. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr. Amen.